15 Millionen Einzelteile hat so ein Ozean Riese, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, 15 mal mehr als ein Airbus A380. Das zeigt, die Meyer Werft ist nicht irgendein Unternehmen, sondern ein industrielles Kronjuwel unseres Landes. Wir reden über 3.000 Arbeitsplätze allein hier auf der Stammwerft in Papenburg. Wir reden über knapp 6.000 Beschäftigte bei rund 200 Zulieferbetrieben vom Tischler bis zum Hightech-Unternehmen allein hier in Weser-Ems. Und wir reden über 17.000 Arbeitsplätze deutschlandweit, die auf die ein oder andere Weise von der Meyer-Werft abhängen. Es ist eben keine Übertreibung, wenn man sagt, der Wohlstand, den ihr euch hier im Emsland und in Ostfriesland in den vergangenen Jahrzehnten hart erarbeitet habt, der hängt zu einem großen Teil an der maritimen Wirtschaft und am Schiffbau. Aber auch Deutschland insgesamt profitiert davon.
So, hier haben wir jetzt gerade Olaf Scholz gehört. Und es gab ja auch grünes Licht für die Rettung der Meyer Werft in Papenburg. Und nach Wochen der Unsicherheit steht fest, dass der Staat das Unternehmen größtenteils übernimmt. Ja, und die Papenburger Meyer Werft, sie hat trotz ihrer finanziellen Krise ein volles Auftragsbuch. Inwiefern der Staat nun eingreift, was sich nun für die Beschäftigten ändert und welche Maßnahmen die Meyer Werft nun ergreifen soll, das möchte ich, Kirsten Stünkel, gerne von meinem Kollegen Dirk Fisser wissen. Er ist Reporter im Bereich der Redaktion, Politik und Gesellschaft und ist Leiter des Teams Schwerpunkt bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hi Dirk.
Ja, moin.
Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht erstmal kurz definieren, wenn wir von der Meyer Werft sprechen, welche Standorte stehen denn eigentlich im Fokus und warum?
Nehmen wir vielleicht die Meyer Werft vor der Krise, dann würden wir sagen, wir haben den Kernstandort in Papenburg, dort wo alles angefangen hat. Wir haben den Standort in Rostock, die Neptunwerft, dort werden vor allen Dingen Flusskreuzfahrtschiffe gebaut. Und wir hatten damals auch dann eine Werft in Turku, das liegt in Finnland, auch dort werden Kreuzfahrtschiffe gebaut.
Zur Meyer Werft gehören ja auch noch mal ein paar Zulieferer, das ist richtig, oder?
Also die Meyer Werft ist so aufgestellt, dass sie die Schiffe nicht komplett alleine bauen kann. Das sind ja riesige Gerätschaften, um die es da geht, mit sehr, sehr vielen Teilen, die da verbaut werden müssen. Das kann die Werft natürlich nicht alles selbst und entsprechend gibt es ja Zulieferer in ganz Deutschland eigentlich, die ihren Teil dazu beitragen, dass diese Schiffe am Ende schwimmen und dort Passagiere an Bord gehen und Urlaub machen können. Da geht es insgesamt, laut Zahlen, die die Regierung rausgegeben hat, um weit mehr als 20.000 Jobs, die in irgendeiner Art und Weise mit der Meyer Werft verbunden sind. In Deutschland wohlgemerkt.
Das ist ja schon eine ordentliche Menge. Magst du denn vielleicht einmal einen kurzen Einblick geben, welche Aufträge die Meyer Werft aktuell gerade so hat? Es ist ja das Kerngeschäft, das sind ja die Kreuzfahrtschiffe, richtig?
Genau, das Kerngeschäft ist, war und bleibt auch bei allem, was wir wissen, der Kreuzfahrtbereich. Der eine oder andere wird es gesehen haben, es ist kürzlich ein Schiff für die Disney-Reederei überstellt worden. Das sieht ja immer ganz interessant aus. Dort werden also riesige Kreuzfahrtschiffe vom Standort Papenburg durch die relativ kleine Ems gequetscht in Richtung Nordsee, wo sie dann ja fertig gebaut werden oder übergeben werden an die Reedereien. Und wenn man dann in die Auftragsbücher guckt, so wie sie jetzt sind, steht da noch das ein oder andere Kreuzfahrtschiff drin. Es ist gerade noch ein kleineres Schiff für eine japanische Reederei in Bau. Aber auch Disney, mitten in der Krise, Disney mit der Werft den größten Auftrag der Werftengeschichte abgeschlossen. Also da ist eigentlich noch einigermaßen viel zu tun. Umso überraschender, dass das Unternehmen dann so derart in die Krise gerutscht ist.
Magst du nochmal erklären, warum der Standort Papenburg für die Meyer Werft so wichtig ist oder warum es überhaupt da begonnen hat?
Ja, da, wie du sagst, da hat alles angefangen. Die Werft ist nicht geboren worden als Kreuzfahrtschiffbauer, sondern hat eine ganz, ganz lange zurückreichende Tradition. Die haben schon Holzschiffe gebaut, aber haben dann alle Wendungen, Irrungen und Wirrungen, die es so gab auf dem Schifffahrtmarkt, überstanden und sind an der letzten großen Werften in Deutschland, eben dadurch, dass sie sich ihre Nische gesucht haben, den Kreuzfahrtschiffbau, den die in Papenburg bis zur Perfektion weiterentwickelt haben. Es gibt eigentlich, so sagen, dass die Reedereien kaum einen Mitbewerber, der dort mithalten kann, was die Qualität angeht. Ja, und der Standort Papenburg ist das Herzstück dieser ganzen Werftengruppe. Logistik, Verwaltung und auch Bernhard Meyer, der Chef der Werft, bislang in sechster Generation, lebt und arbeitet dort.
Das heißt also, für die Region ist es besonders von Bedeutung, dass es der Meyer Werft auch gut geht, sodass auch all die Mitarbeitenden, die wahrscheinlich in nächster Nähe auch zur Werft wohnen, eine Sicherheit haben auch.
Also auf alle Fälle, ja.
Nicht umsonst sagt ja auch Olaf Scholz, oder hat er gesagt, als er vor Ort war, ihr seid der Stolz einer ganzen Region.
Da war der Kanzler ausgesprochen gut informiert in dem Punkt. Tatsächlich ist der Identifikationswert der Region mit der Werft ist erheblich.
Mhm. Und magst du vielleicht noch mal ein bisschen einordnen? Wir haben ja, Corona-Krise ist uns ja allen noch sehr präsent. Welche Faktoren haben denn dafür gesorgt, dass die Meyer-Werft in so eine finanzielle Schräglage gekommen ist überhaupt?
Also mehrere. Und nach vorne gestellt wird natürlich immer die Corona-Krise. Denn wir erinnern uns vielleicht noch dran, da gab es ja Kreuzfahrtschiffe, die wurden festgehalten, an Kais mussten die festmachen. Und auf dem Schiffen tobte dann quasi das Coronavirus mit entsprechenden Folgen. Und es war eigentlich unklar, ob dieses Segment, diese Art Urlaub zu machen, jemals wieder in Fahrt kommt. Nun ist es tatsächlich so, das Geschäft brummt wieder, es werden wieder Schiffe benötigt, aber während Corona sah das nicht so aus. Darauf hat die Werft reagiert, indem sie mit den Reedereien gesprochen hat und mit denen nachverhandelt hat. Ist es nicht möglich, dass wir unser Auftragsbuch strecken, dass wir also Schiff XY nicht nächstes oder übernächstes Jahr abliefern, sondern in 3 oder 4 Jahren? Das war erfolgreich, also man hat das Auftragsbuch gestreckt. Das hat natürlich jetzt dafür gesorgt, dass es die eine oder andere Lücke gibt im Auftragsbuch, die nicht gefüllt werden kann, so kurzfristig. Man kann nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, ey, braucht ihr nicht noch ein Schiff? So einfach ist das nicht. Hat aber eben dafür gesorgt, dass man in dieser akuten Krise keine Kündigung von Verträgen kassiert hat, also die Reederei nicht gesagt hat, wir brauchen den Pott nicht mehr. Sondern man hat einfach gesagt, wir schieben das in die Zukunft, das Projekt. Das hat man also überstanden, diese eine Krise. Dann kam die nächste, der Ukraine-Krieg, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Mit den ganzen Folgen, die wir ja auch alle kennen, die wir auch alle gespürt haben. Die Energiepreise sind enorm gestiegen. Die Rohstoffpreise sind enorm gestiegen. Und so ein Kreuzfahrtschiff besteht natürlich aus sehr viel Materialien, die angeschafft, gekauft werden müssen. Und da sind die Preise natürlich durch die Decke gegangen. Wir kennen das alle beim Heizen. Wir haben plötzlich auch alle viel mehr fürs Heizen gezahlt. So musste die Werft mehr für Komponenten für ihre Schiffe zahlen, mehr für Energie zahlen natürlich auch. Und stand plötzlich vor dem Problem, dass diese Verträge, die man mit Reedereien geschlossen hat, dort stand halt nicht drin, wenn für Produkt XY der Preis durch die Decke geht, können wir hier nochmal nachverhandeln. Das stand da nicht drin. Das war fest fixiert, der Preis. Also man konnte nicht bei, nehmen wir Disney, anrufen und sagen, wollt ihr uns nicht mehr Geld für das Schiff geben, denn wir haben unsere Kosten hier vor Ort sind ja auch deutlich höher. Das wurde der Werft dann jetzt zum Verhängnis.
Und das heißt aber auch, dass die Werft jetzt auch vorstrecken musste, richtig? Also sprich, wird das Schiff erst bezahlt bei der Auslieferung oder gibt es da vorher schon ein paar Flüsse, die da losstarten.
Also das ist so ein Kuriosum vielleicht dieser Branche, auf das viele auch mit Verwunderung geguckt haben bei dieser jetzigen Krise. Es ist tatsächlich so und uns wurde auch versichert, dass das branchenüblich ist, dass zu Beginn des Baus etwa 20% des Kaufpreises von der Reederei zur Verfügung gestellt werden. Und erst wenn das Schiff wirklich fertig ist, und das dauert ja Monate, Jahre, dann bekommt die Werft die restlichen 80% des Preises überwiesen. Und diese ganze Zwischenphase, die muss man natürlich überbrücken irgendwie finanziell. Von diesen 20% kannst du das Schiff nicht bauen. Das heißt, man braucht also Banken, die Kredite geben. Und dieses ganze fein austarierte System ist durch Corona und durch die Ukraine-Krise aus dem Tritt gekommen, ins Wanken geraten. Und am Ende drohte ja sogar die ganze Werft, der ganze Werftenkonzern auch unterzugehen deswegen. Wobei, man muss vielleicht sagen, das sind vielleicht die größten, aber nicht die einzigen Probleme, die Werft hatte. Das ist jetzt auch nochmal deutlich geworden. Die Struktur des Konzerns war so komplex, dass es wohl schwierig war, nachzuvollziehen, wer was zuständig war oder ist. Und ebenso schwierig ist es auch wohl mit der IT auf der Werft. Die gilt zum Teil als veraltet. Ja, und so setzt sich das halt fort. An Fehlern, an Problemen, die man dort vor Ort hat.
Und das betrifft jetzt nicht nur die Meyer-Werft in Papenburg, sondern auch die anderen Standorte? Oder ist das wirklich ein Kernproblem von dem Standort in Papenburg?
Finde ich eine gute, berechtigte Frage, die wir auch gestellt haben. Man wunderte sich ja so ein bisschen. Ne? Der deutsche Staat, also die Bundesrepublik und das Land Niedersachsen waren ja sehr erpicht darauf, das Unternehmen zu retten. Aber wo war zum Beispiel eigentlich Mecklenburg-Vorpommern? Und wo war Finnland? Auch riesige Standorte der Unternehmensgruppe mit zigtausenden Jobs insgesamt, die dort zu verorten sind. Aber von denen hat man irgendwie nichts gehört. Also mehr noch, Finnland hat uns sogar gesagt, das dortige Wirtschaftsministerium, also aus unserer Sicht fokussieren sich die Probleme auf den Standort Papenburg, also muss Deutschland die Werft retten. Ja, und so kam es dann ja auch am Ende. Ne? Aber schon auffällig. Also der Standort Papenburg war da quasi der Problemstandort in dem Moment, der gerettet werden musste.
Der Staat ist dann aber mit hinzugekommen. Magst du da vielleicht einfach kurz den Prozess nochmal schildern, wie das zustande kam? Es ist ja nicht, ich sag mal, normal, dass der Staat dann an der Stelle schon eingreift. Und es ist ja schon eine Besonderheit. Warum?
Also was ich vielleicht vorab sagen müsste, ist, dass niemand so gerne freiwillig über all das, was in den letzten Wochen da passiert ist, reden mag. Es gibt sehr viele Gründe, die genannt werden, weswegen man da keine Details nennen möchte. Ich sag mal Bürgschaftsgeheimnis, Geschäftsgeheimnis, Steuergeheimnis. Und all das wird nach vorne geschoben, um am Ende nicht genau erklären zu müssen, warum hat der Staat jetzt eigentlich die Meyer-Werft gerettet und wie vor allen Dingen hat er das gemacht. Es war wohl so, das haben wir erfahren, dass der Notruf der Werft sehr kurzfristig kam. Also die haben wohl bis zuletzt versucht, die Probleme irgendwie selbst zu lösen, bis man dann merkte, es geht nicht mehr. Das soll der Fall gewesen sein, dass die Werft, aber auch die dahinterstehenden Banken gesagt haben, so, wir können nicht mehr. Lieber Staat, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen? Und wenn wir uns dann vergegenwärtigen, dass die Werft auch gesagt hat, am 15. September geht uns das Geld aus. Sprich, dann sind wir pleite, dann können wir die Löhne nicht mehr bezahlen, dann können wir den Laden hier eigentlich zumachen, wenn bis dahin keine Lösung steht. Da kann man, glaube ich, ungefähr erahnen, wie intensiv und in wie vielen Nachtschichten dort auch auf Seiten des Staates und Seiten der Gutachter, die geguckt haben, gearbeitet worden sein muss, um am Ende dieses ganze Rettungspaket zu schnüren. Also es blieb echt wenig Zeit.
Ihr habt ja dann, du meintest ja eben schon, es war sehr, sehr schwierig, da auch an Informationen zu kommen. Ist ja auch klar, ist ja auch erstmal ein Wirtschaftsgeheimnis, würde ich so bezeichnen.
Ja, also wenn man jetzt bei Firma XY anruft und sagt, ey, sag mal, wie viel Steuern zahlst du eigentlich? Oder lass mich doch mal in deine Auftragsbücher gucken. Die würden natürlich auch sagen, ey, spinnst du? Mhm. Und genauso ist das natürlich auch hier. Und nur dadurch, dass der Staat jetzt in dem Maße einsteigt, wie er einsteigt, wird natürlich nicht zwangsläufig alles transparent sofort. Mhm. Leider vielleicht, aus Sicht eines Journalisten. Aber in Teilen ist es nachvollziehbar.
Magst du vielleicht nochmal einordnen, wo ihr genau nachgefragt habt? Weil du meintest, es war ein bisschen blockiert an der einen oder anderen Stelle.
Also die Werft, bei der Werft haben wir natürlich nachgefragt. Wir haben beim Land Niedersachsen nachgefragt, beim Bund. Wir haben mit sehr, sehr vielen Leuten die letzten Wochen gesprochen, die in irgendeiner Art und Weise involviert waren in diese Rettungsmission. Natürlich auch mit Politikern. Und am Ende haben ja auch der Bundestag und der Landtag nochmal abgestimmt über das Rettungspaket, das die Regierung dort geschnürt haben. Also ich mag es kaum in Zahlen nennen, aber es ist schon nah an dreistellig, würde ich sagen, dran, die Zahl der Personen, mit denen wir die letzten Wochen so gesprochen haben.
Mhm. Okay. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Kollegen von vor Ort dazu schalten, und zwar Gerd Schade, den würden wir jetzt einfach mal anrufen und ihn dann dazu schalten.
Moin Gerd.
Hi Dirk.
Moin. Wir würden gerne mit dir einmal darüber sprechen, wie eigentlich die Stimmung vor Ort war. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass der Staat eingestiegen ist und aus welchen Gründen. Magst du vielleicht einfach mal schildern, wie es vor Ort war, als Olaf Scholz und Stefan Weil vor Ort waren und bereits ihren Rückhalt zugesichert haben der Belegschaft?
Ja, wenn ich mich an den Termin zurückerinnere, der jetzt ja knapp 5 Wochen her ist, war es augenscheinlich erstmal so, wenn man aufs Werftgelände stiefelte, wie auch bei den in den Wochen davor hier und da, war jetzt so eine besondere Anspannung nicht zu greifen oder nicht zu spüren, beziehungsweise habe ich nicht so wahrgenommen. Es war mehr so das Gefühl wie Business as usual. Ne? Das Besucherzentrum wurde frequentiert wie sonst auch mit den von den Gästen. Ein Schiff lag jetzt, die Disney Treasure lag ja lange draußen. Auf der Werft war das übliche Kommen und Gehen. Als aber der Kanzler sich dann ankündigte, merkte man natürlich schon an dem Tag, dass was anders war. Allein schon als man hinfuhr, standen an jeder Kreuzung Polizeiautos, ist er mit dem Hubschrauber dann angekommen, im Stadion gelandet und dann zur Werft eskortiert worden und von dort auch wieder weg. In der Halle warteten, schwer zu schätzen, aber ich würde mal sagen, so vielleicht von der Belegschaft waren vielleicht so mindestens 1.000, 1.500 Leute dürften da gewesen sein. Dirk, du musst mich korrigieren, du warst ja auch da.
Ja, kommt hin, würde ich sagen, ja.
Zumindest beim Kanzlerbesuch. Und ja, es war, also mir ist den ganzen Tag eigentlich oder seit diesem Auftritt der Besuch Schaulaufen nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also es wirkte schon wirklich sehr inszeniert, bis hin dazu, dass relativ pathetische Musik auch lief die ganze Zeit, als alle noch auf den Kanzler warteten und jemand vorne auf der Bühne, ich weiß gar nicht mehr, wer es sagte, ich glaube, es war nicht der Betriebsratsvorsitzende, aber man kam sich fast vor, wie man es sonst vom Hörensagen aus Fernsehstudios kennt, so nach dem Motto, wenn gleich der Olaf kommt oder die beiden Olafe, Herr Wirtschaftsminister Lies war ja auch mit angekündigt oder im Schlepptau, dann möge es doch einen bitte entsprechenden aufmunternden und warmen, ich glaube sogar warmen Applaus geben, so ähnlich wurde es gesagt, meine ich zumindest. Die Stimmung in der Belegschaft an sich, ja, ist sonst, wie ich das gerade eingangs versucht habe zu beschreiben, also auch was ich so hier und da jetzt während der ganzen Wochen und Monate hörte, das, was geschrieben oder gesagt wurde, auch von allen Seiten eigentlich, diese Beklemmung oder diese nackte Angst, Existenzangst, das habe ich so nie wahrgenommen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann hast du immer an den falschen Stellen zugehört. Aber das, also diesen Eindruck, ich habe oft drüber nachgedacht, das ist, ja, das ist nicht das, was ich so mit meinen Stimmungen, die ich so eingefangen habe, aus den verschiedensten Abteilungen, das deckt sich nicht unbedingt.
Nun hat Olaf Scholz ja auch eine sehr gute Rede da gehalten, in dem Sinne, dass er natürlich auch ihn sehr, sehr viel Mut zugesprochen hat oder beziehungsweise sie bestätigt hat, in dem Sinne, dass er gesagt hat, ihr seid hier das industrielle Kronjuwel mit der Meyer-Werft zum Beispiel oder auch Deutschland profitiert ganz insbesondere von der Meyer-Werft oder ihr seid der Stolz einer ganzen Region. Wie kamen denn diese Aussagen bei der Belegschaft an?
Also gefühlt fühlen sich dann die Mitarbeiter in ihrem Status sicher bestätigt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die meisten schon ein feines Gespür dafür haben, was ist politische Dampfplauderei, was ist ernsthaftes Mutmachen. Da bin ich wieder bei dem Begriff Schaulaufen. Ne? Also ich glaube nicht, dass sich von Äußerungen wie dieser die Leute wirklich noch ernsthaft catchen lassen, beziehungsweise sie haben ein feines Gespür dafür, will jetzt hier nur einer ein paar warme Worte auf uns herabregnen lassen oder hat er konkret was im Gepäck? Letzteres, das ist mir aufgefallen, auch bei dem Gespräch mit dem einen oder anderen unter der Hand danach, es hatten sich alle von dem Kanzlerbesuch mehr versprochen, also mehr in Form von weniger warme Worte, sondern handfest so, wie kriegen wir die Rettung jetzt hin? Und das ist ausgeblieben und da komme ich zurück auf den Begriff Schaulaufen.
Mhm. Ja, also einen Geldkoffer hatte er nicht dabei, der Kanzler, ne? Das stimmt wohl. Und rückblickend jetzt auch mit den Erkenntnissen, die wir mittlerweile gesammelt haben, kann man glaube ich sogar sagen, so ganz klar, ob das mit der Rettung gelingt, war das damals eigentlich noch gar nicht. Ne? Es gab noch viele Ecken und Enden, die noch nicht zusammengeführt worden waren. Und ja, dennoch war der Kanzler da. Ich keine Ahnung, ja. Ob er mal positive Vibes verbreiten wollte oder auch für sich selbst einsammeln wollte, ich weiß es nicht.
Ja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht, darüber haben wir ja auch spekuliert, vielleicht hat er auch im vorauseilenden Gehorsam ein Versprechen geleistet, um den Bund auch unter Druck zu setzen. Also da kenne ich den politischen Betrieb zu wenig, um einschätzen zu können, ob das so funktionieren kann oder ob er nicht damit auch hätte böse auf die Nase fallen können. Es wurden ja Vergleiche gezogen zu Kanzler Schröder, der, glaube ich, damals beim, wie hieß der Baukonzern noch, Holzmann, als Genosse der Bosse aufgetreten ist. Ich glaube, daher kam auch das Wort. Jetzt könnte man ja unken, Holzmann hat es danach auch nicht geschafft, aber das Auftreten war damals ähnlich.
Wer, glaube ich, auch Adressat war dieser ganzen Reden, die man dort gehört hat, war, würde ich sagen, bisherige Besitzerfamilie Meyer. Wenn ich das alles richtig deute, musste zu diesem Zeitpunkt auch noch die Familie davon überzeugt werden, dass es schon richtig so ist, dass der Staat dort mehrheitlich einsteigt. Und es gab ein kleines Video in Social Media auf Instagram, das fand ich sehr bezeichnend bei Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. Da war zu sehen, wie Stefan Weil, der Ministerpräsident, Olaf Lies, der Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Werft angekommen sind. Und man sieht, dass dieses Triumvirat da quasi durch die Eingangstür schreitet und erst dahinter läuft der bisherige Werftchef Bernhard Meyer mit, irgendwie so ganz am Rande und guckt ein bisschen ja, durch die Gegend. Das fand ich irgendwie sehr bezeichnend für das, was da offenbar auch noch im Hintergrund stattfand, nämlich die Familie davon zu überzeugen, dass es sinnig ist, dieses Unternehmen in Staatshand zu übergeben.
Mhm. Ja, dazu passt, also die Einschätzung teile ich auch, das war auch meine Wahrnehmung, auch als nachher Herr Scholz und Weil vor dem einen Schiff da noch ihr Statement abgegeben haben, abseits der Versammlung. Auch da stand Bernhard Meyer in zweiter Reihe. Das Bild verfestigt sich durch sein Verhalten und Auftreten im Vergleich zu dem Besuch von Robert Habeck letzten Donnerstag. Da war Bernhard Meyer zwar nicht der Erste, der ihn in Empfang genommen hat, aber er ist mit ihm zusammen doch durch die Halle und durch die Versammlung geschritten und ist da aktiv auf ihn zugegangen. Und auch danach, da gibt es in meinem Text noch am Schluss die kleine Anekdote, wo die vor den Kreuzfahrtmodellen im Verwaltungsgebäude stehen und Bernhard Meyer bei Habeck fleißig Werbung für Kreuzfahrten macht und Habeck sich fragt, wieso soll ich eigentlich an Bord Tennis spielen? Ich will doch lieber aufs Meer gucken. Also da war dieses Beispiel zeigt auch ein bisschen das und ich meine auch so vom Ansehen, auch das ist natürlich nur letztlich Vermutung, dass die Stimmung da schon dann auch eine andere war, auch bei Bernhard Meyer.
Du hast ja gerade auch Robert Habeck schon angesprochen. Er hat die neuen Geschäftsfelder der Meyer Werft auch mit thematisiert und sprach von dem Bau von Converter-Plattformen, von Offshore-Windkraftanlagen. Kannst du denn einschätzen, wie relevant sind die denn überhaupt für die Meyer Werft aktuell?
Ich glaube schon, dass sie relevant sind, aber ich sag mal, wenn man das vergleicht mit einem großen Heißluftballon und vielleicht so Satellitenballons, die mitstützen, dann sind für mich die Konverter erstmal die Satellitenballons. Der große Ballon ist und bleibt der Kreuzfahrtschiffbau. Ohne den wird es nicht gehen. Das andere sind flankierende Geschichten. Auch wenn ich habe irgendwo gelesen, dann wird dann auf ein Forschungsschiff abgehoben, dann auf die Beteiligung am Bau von Marinetankern. Das sind das sind alles kleinere Sachen. Die machen auch im Vergleich zu den Volumen auch für den Bau vom Kreuzfahrtschiff den Bock nicht ansatzweise mit Fett sozusagen. Jetzt könnte man sich zu dem Gedanken hinreißen lassen, dass natürlich den Grünen in der Argumentationskette, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, die natürlich nicht als erstes auf Kreuzfahrtschiffbau kommen, sondern es vielleicht, ja, ich habe mir vorhin mal einen Gedanken gemacht und gesagt, vielleicht kann man Feigenblatt sagen, aber sagen, da kann man sich, das kann man ein bisschen als Grünen-Politiker vielleicht ein bisschen mehr aufs Schild heben und auf den Bau von Konverterplattformen verweisen. Nicht falsch verstehen, ich halte das auch für richtig und wichtig, aber im Vergleich zu dem, was die Werft eigentlich macht, ist das eher Beiwerk.
Magst du dann vielleicht auch nochmal schildern, wo steht denn oder beziehungsweise warum investiert denn jetzt aktuell der Staat gerade in die Meyer Werft? Ist das vielleicht auch eine strategische Investition?
Ja, also eine strategische Investition, vielleicht weniger vor dem Hintergrund, auch das wurde ja spekuliert und kolportiert, die Bundeswehr braucht ja vor allen Dingen auch wieder tüchtiges Material und dazu gehört ja auch Marineausstattung. Das weiß ich nicht, ob das im Vordergrund steht. Ich kann mir eher vorstellen, dass das Kalkül des Staates darin besteht oder die Strategie, dass dahinter steht wirklich, wie viele Menschen und Betriebe hier aus der Region und dann auch bundesweit in den ganzen Zulieferbereichen von der Werft abhängig sind. Das heißt, lieber jetzt einmal so in die Werft investieren, als hier, sag mal, hier entsteht ein Krater von vernichteten Existenzen. Es wird immer gesagt, mal sind es 18.000, mal 20.000, aber in dieser Größenordnung wird ja davon gesprochen, dass es Arbeitsplätze sind, die direkt oder indirekt mit der Werft zusammenhängen, plus dann die entsprechenden Familien, plus die Infrastruktur, die da wieder dran hängt. Also ich glaube, der Staat, ich könnte mir eher vorstellen, dass der Staat deswegen eingestiegen ist, damit die Region hier nicht stirbt.
Okay, und was ändert sich konkret für die Beschäftigten aktuell?
Das kann man, glaube ich, im Moment noch nicht sagen. Also im Moment ist ja die beste Nachricht für die Beschäftigten, dass es weitergeht und dass es bis, was wurde letzte Woche gesagt, bis Ende 2028 sicher ist. inwieweit die das in ihren alltäglichen Arbeitsabläufen merken werden, ich sag mal, die Leute, die Elektrik auf den Schiffen machen oder in den Konstruktionsbüros sitzen oder im Laserzentrum sitzen, ich glaube nicht, dass sich für die so schnell spürbar was ändert.
Inwiefern ist die Meyer-Werft denn dann überhaupt noch ein Familienunternehmen?
Na gut, dafür braucht man jetzt ja nur auf die Zahlen zu gucken mit der Beteiligung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Staat gut 80, also Bund und Land zusammen. Und die Familie Meyer hat 20, bezogen auf die allerdings nur in Anführungsstrichen auf die Standorte in Deutschland, also Papenburg und Rostock. Turku in Finnland ist ja der dritte Standort, der ist und bleibt ja unberührt von diesem Staatseinstieg und ist damit weiter ein reines Familienunternehmen. Aber in Deutschland können wir sagen, 80-20, da würde ich doch sagen, das ist ja nun deutlich mehr Staat als Familie.
Hat der Staat und das Land, haben die denn Bedingungen für die Rettung gestellt? Also beispielsweise, eben haben wir ja schon in das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen reingeschaut, aber gibt es vielleicht noch andere Bedingungen?
Also soweit wir wissen, diese Verträge werden ja unter Verschluss gehalten. Nachhaltigkeitsaspekte spielten dabei jetzt nicht die Riesenrolle. Was aber festgezurrt wurde und was aber auch rechtlich jetzt notwendig wird, dadurch, dass man den Konzernsitz zurück nach Deutschland holte, denn der Sitz der Meyer-Werft war seit 2015 in Luxemburg. Das hat man damals gemacht, um die Mitspracherechte der Arbeitnehmer in Deutschland zu umgehen. Also rechtlich hat man dann eine Abzweigung genommen Richtung Luxemburg und die Werft oder das Werftenkonstrukt von dort aus geleitet. Das muss jetzt alles zurück nach Deutschland geholt werden, da ist man gerade bei. Und das bedeutet, dass man einen Konzernaufsichtsrat gründet, also ein Gremium, das künftig die Geschäftsführung überwacht und auch ein bisschen dabei mitsprechen darf, was man so macht dann auf der Werft. Das gab es bislang nicht. Und ein Konzernbetriebsrat muss gegründet werden. Also die Mitsprache auf der Werft wird anders geregelt, als das bislang der Fall war. Das wird vielleicht auch am ehesten spürbar sein für die Mitarbeiter, würde ich fast behaupten wollen.
Inwiefern?
Also es wird ein Aufsichtsrat zu gründen sein, das Gerd, korrigiere mich, aber wenn ich es richtig abgespeichert habe, werden da 6 Vertreter der Arbeitnehmerseite reingehen,
ja.
5 Vertreter von Bund und Land und 1 Vertreter der Familie Meyer. Also 12 Leute, die das Ganze da überwachen und die entsprechend wahrscheinlich auch Mitspracherechte da geltend machen werden. Nun ja, und ist die Standorte Papenburg und Rostock rücken natürlich durch diesen Konzernbetriebsrat auch ein bisschen enger zusammen, als das vielleicht bisher der Fall war. Und es werden auch Unternehmen, die bislang, naja, als Tochterunternehmen geführt wurden, dort mit eingegliedert. Also insgesamt steigt das Mitspracherecht der Arbeitnehmerseite.
Mhm. Und der Seniorchef Bernhard Meyer selbst wird ja auch mit den Worten zitiert, mit der Vereinbarung über einen Rückkauf. Recht. Für die Familie bleibt uns die Möglichkeit erhalten, wieder ein Familienunternehmen zu werden. Und als dann zweitgrößter Gesellschafter nach der öffentlichen Hand und über die Mitwirkung im Aufsichtsrat werden wir die Weiterentwicklung der Werft konstruktiv unterstützen. Wie realistisch ist es denn, dass der Staat wieder aussteigt?
Na, das ist für mich so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ne? Wenn man es positiv formulieren will, dann guckt man auf die Beispiele aus der Corona- bzw. Nach-Corona-Zeit bei Lufthansa und Commerzbank war das, glaube ich, wo der Staat mit drin war und den Ausstieg wieder geschafft hat. Ich glaube, in einem Fall sogar mit Gewinn. Ich weiß, ehrlich gesagt, kann nicht überblicken, ob man das irgendwie auf die Werft hier adaptieren kann. Ne? Also die, ich sag mal, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bis Ende 2028 ist ja nun offiziell alles sicher und der Betrieb geht weiter. Ob man dann einen Kassensturz machen kann und über Ausstiegsszenarien ernsthaft nachdenken kann, vermag ich nicht zu sagen. Das weiß ich nicht. Also dafür ist dieses Kreuzfahrtgeschäft auch klar, sicher auch durch Corona und die weiteren Entwicklungen mit dem Ukraine-Krieg, das ist so wackelig und ich sag mal, durch diese Finanzierungsmodalitäten in dieser Branche, wenn sich das nicht ändert, dann wird das, glaube ich, sehr schwierig, also Stand heute eine verlässliche Aussage zu treffen, ob und wann über einen Ausstieg nachzudenken ist.
Und mit wem man das auch gestaltet. Ne? Also am Ende stellt sich ja die Frage, wenn die Familie Meyer das Unternehmen zurückkaufen will vom Staat, brauchen sie ja erst einmal roundabout 400 Millionen, also das, was der Staat jetzt reingesteckt hat. Wo soll das Geld herkommen? Was ist mit externen Investoren, die ja auch im jetzigen Rettungsprozess offenbar nicht davon überzeugt werden konnten, einzusteigen? Deswegen ist der Staat ja eingestiegen. Wer soll das sein? Und ich glaube, da hat sich der Staat auch ein wenig festgelegt, indem er argumentiert hat, die Meyer-Werft ist aus sicherheitspolitischer Sicht wichtig für uns. Heißt doch am Ende eigentlich, es kann kein chinesischer Investor sein, es kann vielleicht auch kein Investor aus Saudi-Arabien oder was weiß ich was sein. Schwer vorstellbar für mich, dass man sich dort dann einen Staat reinholt in das Unternehmen, der nicht unbedingt zu den, wie sagte Gerd Schröder, lupenreinen Demokratien gehört. Kann ich mir nicht vorstellen.
Inwiefern wurde der Staatseinstieg denn noch kritisiert?
Also richtig laut kritisiert wurde er nach meiner Wahrnehmung nicht. Es waren am Ende doch irgendwie alle davon überzeugt, auch im Bundestag und im Landtag, dass das schon sinnig ist, was das Land und der Bund da planen. Also dass es wichtig ist, die Werft so zu erhalten. Aber zwischen den Zeilen und vor allen Dingen auch, wie sagt man so schön im Journalismus, unter drei, gibt es doch viele Leute, die Bedenken äußern. Und es gibt da auch Leute, die vor allen Dingen auch, was die Zukunft des Standortes Papenburg angeht, Bedenken äußern. Disclaimer, ich bin selbst auch Papenburger, also bin auch einigermaßen verbandelt dort mit der Region. Und wenn man sich anguckt, wir hatten die Argumente hier genannt, ne? Militärbereich wichtig, Konverterstation wichtig. Nach meiner Kenntnis ist es so, dass das zentral alles von Rostock aus gemacht wird oder die Punkte dort alle anzusiedeln sind. In Papenburg verbleibt der Kreuzfahrtschiffbau und Gerd hatte die Unsicherheiten dort genannt. Ne? Was ist, wenn wieder eine Pandemie kommt? Was ist, wenn die Energiepreise wieder steigen, die Rohstoffpreise steigen? Fürs Erste ist Papenburg gesichert, aber gilt das in alle Ewigkeit? Ich weiß es nicht. Ich hätte Zweifel.
Mhm. Dann haben wir ja im Vorgespräch schon einmal ein bisschen darüber gesprochen, in dem Sinne, dass auch die Neue Osnabrücker Zeitung für ihre Berichterstattung kritisiert worden ist. Magst du da einmal schildern, was da vorgefallen ist?
Also ich kann vielleicht in dem Sinne einen Einblick geben, als die Rettung Thema war im Haushaltsausschuss in Hannover, der fand hinter verschlossenen Türen statt, wie so vieles in diesem ganzen Komplex. Und ich saß halt vor dieser verschlossenen Tür und habe gewartet, dass die da rauskommen, damit ich meine Fragen stellen kann. Und in dem Moment, als ich da so saß, schickte mir der Kollege aus dem Rheinland, aus Wehna, eine Pressemitteilung der Werft, die Werft mir persönlich gar nicht geschickt hatte. Und ich saß da und dachte, ist das jetzt ein Scherz? Meinen die das ernst? Ist das wirklich von der Werft? Und ich habe auf die Homepage dann der Werft gucken müssen, um mich zu vergewissern, ja, das ist eine offizielle Pressemitteilung der Meyer-Werft. Und in dieser Pressemitteilung wurde massivst unsere Berichterstattung kritisiert. Kritisiert ist, glaube ich, noch zu harmlos. Man muss vielleicht eher sagen, diskreditiert. Da in einer Art und Weise auch, wo ich Zweifel daran hatte, ob auf Seiten der Werft auch wirklich die politischen Abläufe so richtig durchdrungen worden sind. Also es wurde unsere Berichterstattung im Speziellen dazu kritisiert, die sich darum drehte, dass nicht alle Abgeordneten restlos zu diesem damaligen Zeitpunkt restlos davon überzeugt waren, dass es Sinn macht, die Meyer-Werft staatlich zu retten. Und das löste eine Art Frontalangriff quasi aus, aus Papenburg auf uns als Redaktion, alle wie wir so da waren. Heute, mit meinem heutigen Wissen, erkläre ich mir diese Reaktion auch dadurch, dass es natürlich in diesem ganzen Rettungsszenario, in dieser ganzen Zeit, die eine oder andere kritische Phase gab, wo man mit Banken verhandelte, wo man mit der Politik sprechen musste. Und wenn in so einer kritischen Phase natürlich ein Artikel rauskommt, der entweder sich mit den Politikern befasst, die nicht so überzeugt davon sind, oder der sich mit der veralteten IT befasst und Fehlern, die auf der Werft passiert sind, ja, dann ist das vielleicht aus Werftsicht ein ungünstiger Zeitpunkt für den Verlauf der Verhandlung und man reagiert da vielleicht auch emotionaler, als es auf den ersten Blick Not tun würde. Allerdings muss man auch dazu sagen, Gerd, korrigier mich da, aber die Kommunikation der Werft war schon immer etwas speziell und war nie so, wie man das von Unternehmen dieser Größenordnung eigentlich gewohnt ist. Das war immer mehr so hemdsärmlich.
Ja, das ist richtig, rückblickend, ohne allzu weit zurückzugucken. Aber man kann es vielleicht mit ein oder zwei Sätzen ganz gut auf den Punkt bringen, der mir über die Jahre nicht aus dem Kopf geht. Das Unternehmen ist immer weiter gewachsen. Die Öffentlichkeitsabteilung ist nie mitgewachsen. Das werfe ich als letztes denen vor, die da saßen bzw. noch sitzen. Aber ich sag mal, ein Unternehmen von Weltruf, das Anfragen, auch Medienanfragen aus aller Welt bekommt, mit 1,5 Leuten, manchmal nur mit einem zu steuern, ist vielleicht, ja, du hast hemdsärmelig gesagt, ich sage, das ist vielleicht nicht ganz professionell.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Wie geht es denn jetzt weiter? Wir hatten ja jetzt die hohen Besuche von den Politikern vor Ort. Welche Schritte können uns jetzt in der nächsten Zeit noch erwarten von der Meyer Werft?
Also ich glaube, mit Spannung erwartet wird natürlich, mit welchen Köpfen, Dirk hat es vorhin skizziert, wer in die in den Aufsichtsrat geht. Das wird spannend zu beobachten sein. Dann natürlich auch die personelle Zusammensetzung und auch zeitliche Gründung für den Konzernbetriebsrat und dann auch, welche Aufgaben sie konkret wahrnehmen. Und über allem, und das müsste eigentlich ja vorher oder parallel mitgeklärt werden, wer führt eigentlich jetzt nach dem Staatseinstieg das operative Geschäft? Wer guckt wem auf die Finger? Kriegen Bund und Land ein Büro auf der Etage von Bernhard Meyer? Wie läuft das? Also diese Fragen haben wir schon gestellt, die sind bislang noch nicht beantwortet. Aber das sind so, das wäre so für mich das Spannende zu sehen, wie du hattest ja vorhin danach gefragt, was bedeutet das für die Mitarbeiter auch in ihrem Arbeitsalltag? Bis sich da was auswirkt, wir haben noch gar nicht über das Stellenabbauprogramm gesprochen, das läuft ja parallel auch noch, aber das wären für mich so die Punkte, wer hinter die Funktionen sind klar beim Aufsichtsrat, aber wer werden die Köpfe sein, ne? Wen entsendet die Familie Meyer in den Aufsichtsrat, wer kommt da von Bund und Land rein, das sind jeweils zwei Vertreter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und wer führt das Ganze am Ende und hat damit auch das doppelte Stimmrecht, weil das liegt nämlich auf Arbeitgeberseite. Ansonsten ist ja der Aufsichtsrat paritätisch besetzt.
Du hast ja gerade auch schon den Stellenabbau noch mit angesprochen. Um wie viele Stellen geht es denn jetzt hier?
Also es ist jetzt offiziell von 340 die Rede. Davon sind 100, könnte man nochmal 100 streichen oder kann, weil das dabei handelt es sich um Verträge befristeter Natur, die alle nicht verlängert werden. Bleiben 240 und da sind jetzt im Prinzip nach der Rettung oder mit der Rettung praktisch hat jetzt die Zeit der Gespräche begonnen. Das geht, soweit ich das weiß, dann durch die einzelnen Abteilungen auch nach dem Motto, wo ist Potenzial zum Stellenabbau, und es gibt aber auch Abteilungen, so war es in der Vergangenheit zumindest auch, wo sagt, so hier können wir auf niemanden verzichten. Also die, selbst wenn da welche gehen wollten, freiwillig geht das gar nicht.
Also ich glaube auch in der Vergangenheit, Gerd, du weißt es besser als ich, aber gab es Reduktionsprogramme, da spielten deutlich größere Zahlen eine Rolle. 800 schwebt mir immer, habe ich immer noch im Gedächtnis. Ne?
Ja.
Das zeigt vielleicht auch ganz gut, du sagtest es ja, da wird auf vielen Ebenen wird auch jede Hand gebraucht, die da haben, um die Aufträge, die man ja hat, die Auftragsbücher sinnvoll, um die auch anständig abarbeiten zu können.
Ja. Also die Größenordnung waren früher andere. Ich denke nur an die, ich weiß nicht, ob 800 oder 600 die richtige Zahl ist, aber infolge der Terroranschläge auf das World Trade Center ist damals ja auch der Kreuzfahrtmarkt zusammengebrochen, und da mussten hier auch, das war dann zwei Jahre später, da mussten hier mehrere hundert gehen, und da war die Werft noch nicht so groß, wie sie jetzt ist. Und was kommen wird, die Frage ist, in welcher Ausprägung, da ist die Werft jetzt auch schon zurückgerudert, es ist in den Jahren, also nächstes und übernächstes Jahr, ja, von, Sie sprechen immer von Unterlass, das heißt, in einzelnen Abteilungen, auf der einen Seite hast du recht, Dirk, wird jede Hand gebraucht, auf der anderen Seite hast du in den, sagen wir mal, ich sage mal nur das Beispiel Konstruktionsbüros, wird eine Phase kommen, wo es vorübergehend wenig zu konstruieren und zu zeichnen gibt. Und da kann es eben sein, dass es da, dass da auch Kurzarbeit möglich ist. Also das heißt, da wird es einen gewissen Abteilungsweise, je nachdem, in welchem Fertigungsstatus oder Planungsstatus die kommenden Schiffe sind, zu einer Unterbeschäftigung kommen. Das ist aber, soll aber nur vorübergehender Natur sein, weil, wie Dirk richtig gesagt hat, die Auftragsbücher sind ja voll, ne? Das Finanzvolumen, da wird einmal schwindelig, 11 Milliarden Euro und Auslastung bis 2031. Das sind ja an sich, das sind ja gute Perspektiven.
Und es laufen, soweit wir wissen, wenn wir richtig informiert sind, auch im Hintergrund tatsächlich noch Gespräche für weitere Aufträge, die man auch nach Papenburg lotsen könnte. Dort hat man zwei große Baudocks, in denen man große Kreuzfahrtschiffe bauen kann. Also das sieht alles gar nicht so schlecht aus erst einmal. Ne? Aber klar, diese Phase, die Gerd meinte, die muss man überbrücken. Und das ist auch eine Phase übrigens, in der der Staat mit der Meierwerft in Anführungszeichen kein Geld verdienen wird. Die wird da nicht auf den grünen Zweig kommen in dieser Phase, die ungefähr bis Anfang 26, so heißt es immer, dauern wird.
Bei dem Stellenabbau gibt es da bestimmte Abteilungen, die da betroffen sind. Du meintest ja eben gerade schon, es gibt bestimmt Teile, in denen vielleicht auch Kurzarbeit möglich ist. Beispielsweise, wenn es schon Baupläne gibt und das Schiff einfach nur neu gebaut wird und nicht nochmal komplett neu konstruiert und geplant.
Ja, das also bezogen auf Kurzarbeit oder wo es sozusagen nicht genügend Auslastung gibt, ist zum Beispiel die Werft nennt das, glaube ich, Hotelbereich. Das gibt ein Tochterunternehmen, das heißt Ems Precap, die bauen diese Kabinen, die Schiffskabinen. Und die stehen ja sozusagen relativ weit am Ende, wenn ein Schiff neu gebaut wird. So, und wenn es jetzt so eine Durststrecke davor gibt, dann haben die natürlich eine ganze Weile wenig bis nichts zu tun. Ne? Dann brauchst du keine Kabinen bauen. Die werden dann also wirklich nach dem Baukastenprinzip da alle auf das Schiff gebaut. Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo es Leerlauf geben kann. Konstruktion, habe ich gesagt, gilt das gleich. Und letztlich kannst du durch alle Produktionsabteilungen, wenn man sich jetzt so ein Schiff von Anfang bis Ende anguckt, welcher Fertigungsbereich wann dran ist. So, je nachdem, im Moment liegen in den Baudocks liegen zwei Schiffe. Aber das wird ja dauerhaft jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nicht so sein. Und dann wird es mal im Laserzentrum wahrscheinlich weniger zu tun geben beim Stahlschnitt. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Aber welche Bereiche, also es sollen, glaube ich, so generell von dem Stellenabbauprogramm kann alle Bereiche betreffen, so kann man es vielleicht sagen.
Dirk, an welchen Fragen bist du denn gerade hauptsächlich dran? Oder was sind die größten Baustellen deiner Meinung nach?
Also womit wir uns sehr intensiv befassen, ist die Frage des Verhältnisses zur Werft in Turku, die ja zu 100% in Familienhand bleibt und wo es ja auch bis zuletzt noch Reibereien gab darüber, wie dieses Verhältnis am Ende eigentlich ausgestaltet sein soll. Nach unseren Informationen ist es so, dass der Werft in Turku und der Familie da, ich nenne es mal, Fesseln angelegt worden sind, was so die Wettbewerbssituation angeht. Also schon durchaus spürbar für den Standort dort. Das ist die eine Frage, der wir nachgehen. Die andere Frage wird sicherlich auch sein, wie genau lief diese Rettung eigentlich ab? Wer wusste wann was? Wer hat was wann entschieden? Wie wurde kommuniziert? Wann wurde es vielleicht auch zwischendurch knapp? Das sind alles so Fragen, denen wir in nächster Zeit noch nachgehen werden.
Sehr spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Auch an dich, Gerd, am Telefon. Wir werden einmal die Links zu den besprochenen Artikeln auch einmal nochmal in die Beschreibung packen und bleiben für euch im Thema dran.